Ich habe wieder eine erste Frage hier vor mir liegen. Wie kann das aussehen, wenn ich bei Beziehungsproblemen sachbezogen und nicht personenbezogen reagiere? Zum Beispiel, wenn man bei tiefen Verletzungen in eine Identitätskrise gerät und möchte das mit demjenigen aufarbeiten. Die Frage des Vorgehens hängt schon von verschiedenen Faktoren ab. Ist die Frage, ich will verschiedene ansprechen. Ist die Frage, ist mein Gegenüber bereit, Gedankenaustausch über diese Realität zu haben? Eine weitere entscheidende Frage ist, bin ich bereits fähig, darüber zu sprechen, ohne selbst verletzend zu werden? Wenn man verletzt ist, reagiert man sehr oft selbst verletzend. Und da sind wir schon mitten in dieser anderen Frage drin, von personenbezogen und sachbezogen. Wenn Sie im Bild jetzt gezeigt, wenn Sie so kommunizieren, personenbezogen, ist die Gefahr, sich weiter zu verletzen. Wenn Sie aber so kommunizieren auf die Sache hin, wird es leichter sein, sich nicht zu verletzen. So personenbezogen verletzt man sich, so sachbezogen. Also wird es darum gehen, über was Sie miteinander sprechen wollen. Die Fakten, die die Verletzungen und damit die Identitätskrise ausgelöst haben? Also sagen wir eine Dienstanweisung oder eine Rüge und wir sprechen jetzt über die Dienstanweisung, die mich überfordert hat, oder über die Rüge, die ich nicht als gerechtfertigt empfunden habe. Nur jetzt kann was völlig anderes sein, nur um am Beispiel es deutlich zu machen. Das ist wirklich eine Frage. Sprechen wir jetzt darüber oder greife ich mein Gegenüber an? Sie können natürlich sagen jetzt, und das stimmt auch ein Stück, ich kann mein Gegenüber nicht trennen von der Art und Weise, wie es nun gesprochen oder angewiesen hat. Aber es geht ja darum, dass wir nicht jetzt weiter verletzen, sondern dass wir lösungsorientiert miteinander sprechen und nicht problemorientiert. Das ist etwas, was man lernen kann und muss. Dazu gehört auch ein gewisses Maß an Offenheit. Es kann also sein, dass ich erst überhaupt diese Stufe lernen muss, mich zu öffnen, zu sagen, was ich denke, und da ist es aber gut, vorher zu denken, ehe ich sage. Was will ich sagen? Mit welcher Motivation sage ich es? Was will ich mit meinem Sagen erreichen? Einer dieser Leitsätze, der gewiss hier hineinpasst, ist, sich verständlich machen, um verstanden zu werden. Sich verständlich machen, um verstanden zu werden. Es wird wahrscheinlich schon notwendig sein, über diese seelischen Verletzungen zu sprechen. Zugleich schiebe ich jetzt aber hier ein Aber ein, nicht um den Kaffeesatz wieder aufzurühren, sondern um ein für alle Mal zu einem Wort der Vergebung zu kommen. Und dann bleibt es hinter mir. Hier kommt wieder die Frage der Macht der Gedanken, wie wir mit Verletzungen umgehen, ob wir sie, obwohl vergeben verbal, doch noch pflegen. Und das passiert ganz schnell, wenn von einem anderen oder von derselben Person in dieselbe Kerbe wieder eine Verletzung kommt, dass alte Wunden aufbrechen können. Schauen Sie, und dann kam, und das ist Arbeit. Dann kommt das, dass ich sage, halt, halt, Scherer, du hast vergeben. Ich will nicht die alte Wunde wieder pflegen, über die neue Wunde müssen wir sprechen. Das ist wirklich Arbeit. Die alte Wunde will ich nicht pflegen. Über die neue Wunde will ich sprechen. Viele, vor allen Dingen auch in Ehen, aber auch dort, wo überhaupt Beziehungen sind, was als nächstes fast zuerst angegangen werden muss, ist die Sprachlosigkeit. Man muss lernen, miteinander zu sprechen, um sich verständlich zu machen. Und dann ist natürlich die Frage, wie ich spreche. Und das hängt mit meiner inneren Einstellung zusammen. Hier kann ein geistliches Erleben mir helfen, wenn ich weiß, der Herr Jesus liebt mein Gegenüber genauso wie mich. Allein das zu akzeptieren mag ganz fürchterlich schwer sein. Mag vielleicht sogar der erste Kampf sein, den ich durchstehen muss. Weil da denkt man ja an alles andere, nur nicht daran. Deswegen dieser Hinweis auf das bewusstere Denken. Und mir selbst hilft es immer wieder, ich habe das schon mal gesagt in diesen Tagen, dass ich mir überlege, wie möchtest du denn, dass man dir jetzt in dieser Situation, wenn du das wärst, begegnen würde? Und so begegne doch jetzt dem anderen. Also nicht im Sinne von fünf gerade sein lassen, aber barmherzig. Denn das wäre falsche Demut, wenn ich fünf gerade sein lasse. Ich bestärke nämlich mein Gegenüber dann in seinem verkehrten Verhalten und werde schuldig. Ich muss schon Dinge sagen dann. Und dann kann es natürlich sein, dass ich auch ein Aha-Erlebnis habe, dass der andere aus ganz anderen Motiven, als ich gedacht habe, was das nicht, etwas verstehen heißt, nicht gutheißen. Aber dass ich plötzlich verstehe, der hat aus völlig anderen Motiven, als ich mir gedacht habe, so mir gegenüber reagiert. Aber ich verstehe ihn dann. Und das macht es mir leichter, wenn ich etwas verstehe, macht es mir leichter, konkreter damit umzugehen und es zu bewältigen. Und das ist weit, weit mehr, als wir denken, dass jemand aus einer Motivation heraus, das passiert mir auch immer wieder, auch in unserem 160-Mann-Betrieb im Funk, nicht, wo viele Fromme zusammen ist, weiß jeder vom anderen, wie er mit ihm umgehen sollte. Vom anderen weiß man es. Dass man tatsächlich vielleicht so in Gedanken ist und vergisst, jemand auf dem Flur zu grüßen und der andere denkt, Mensch, hat der Scherer was gegen mich? Aber ich bin mit meinen Gedanken völlig woanders. Ich habe zwar gesehen, da ist jemand vorbeigegangen oder ich bin an jemand vorbeigegangen, aber ich bin vielleicht auf dem Weg zu einer Sitzung und befasse mich schon mit den Punkten dort, was ich eigentlich dazu sagen oder zu entscheiden habe. Es könnte ja sein, dass dann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die vielleicht auf ein aufbauendes Wort von mir gewartet hat, auf eine Ermutigung, ein Lob oder ein Fragen, wie geht's? Nicht, wo 160 Geschwister zusammenleben, ist ja auch Not, ob der Vater oder die Großmutter oder der Bruder gestorben ist oder ob eine große Freundin gerade eine Krebsoperation hat. Man leidet ja. Oder ob eine Freundschaft auseinandergegangen ist. Und dann denkt man, der hätte doch fragen können, wie was geht. Dann kann es passieren, dass ich wieder zurückkomme und merke, Mensch, du bist ja da unten an jemand vorbeigegangen, wer war das denn eigentlich? Als ich selbst gehe, ich frage mich. Das merkt man manchmal selbst, also da wird man auch geschult da drin. Es kann auch passieren, dass eine Sekretärin was abkriegt, obwohl es jemand anderes eigentlich hätte betreffen sollen. Da muss man halt den Mut haben, man muss zum Telefon oder in sein Vorzimmer gehen und sagen, sorry, es tut mir leid. War lieblos von mir. Ich sage Ihnen, woran das gelegen hat, wie das kommen ist, nicht als Entschuldigung, sondern damit Sie wissen, warum das so war. Da verliere ich überhaupt nichts an meiner Autorität. Gar nichts. Gar nichts. Also von daher sich ein Stück Gedanken machen, was ist denn da gelaufen? Womit habe ich denn eventuell verletzt? Wenn zum Beispiel, Sie müssen den Mut finden, über Verletzungen zu sprechen. Aber nicht anklagend. Mitteilend. Ich habe das ja schon ein paar Mal in diesen Tagen gesagt, es ist hilfreich, das in der Konjunktivform zu bringen. Könnte es sein, dass du gar nicht gemerkt hast, wie mir das wehgetan hat? Da schweigen wir viel zu viel. Aber die Motivation muss klar sein. Will ich den anderen fix und fertig machen? Fahre ich da eine Retourkutsche? Aus dieser geistlichen Haltung heraus wird die Kommunikation tatsächlich eine andere sein. Wir wollen das Problem lösen, nicht uns wehtun. Das kann man üben. Das kann man üben. Und wenn man es selbst alleine nicht fertig bringt, das ist oft bei Beziehungsstörungen so, dann bitten Sie einen Dritten dazu. Nicht damit Sie Schützenhilfe haben, so wie die Martha, dass sie Jesus auf ihrer Seite haben will, gegen die Maria, das nicht. Sondern einen Dritten dazu, der bereit ist, Ihnen und dem anderen Partner ein Ohr zu leihen. Nicht, das sind Dinge, die kann man wirklich lernen. Schauen Sie, wenn wir brieflich Eheberatung machen, muss man den Brief so schreiben, dass der beklagte Partner diesen Brief in die Hand bekommen kann. Das muss sein. der muss diesen Brief lesen können. Es kann auch ein anderer Weg sein, dass wenn Sie noch nicht, und das ist akzeptabel, wenn Sie noch nicht so weit sind, dass Wunden schon begonnen haben zu verheilen, dann kann es natürlich auch gut sein, Sie tun sich zunächst einmal mit Ihrer Identitätskrise, bevor Sie zu dem Zweiten gehen, der Sie mit ausgelöst hat, dass Sie sich einem Dritten anvertrauen. Nicht im Sinne von Klatschen, das meine ich nicht, sondern im Sinne dessen, dass dieser Dritte versucht, durch das Gespräch Sie wegzubringen, auch von dem Kreisen um sich selbst und andere Aspekte in die Sicht und in die Perspektive mit hineinbringt. Weil, wie schon gesagt, Agieren hängt mit Reagieren zusammen. Und Reagieren ist meistens dann auch ein Stück schuldig werden. Und jetzt geht's, und das ist ein geistlicher Aspekt, jetzt geht's nicht mehr ums Aufrechnen, der hat aber zuerst. Da suchen wir ja sofort eine Alibi-Funktion. Und jetzt geht's darum, wie bekommen wir das Problem gelöst? Und Sie werden, das ist das Eigentliche, all diese Gespräche können nur darauf hinauslaufen, Vergebung auszuteilen und Vergebung anzunehmen. Es gibt kein Heilwerden im Blick auf tiefe Verletzungen, ohne Vergebung auszuteilen und Vergebung anzunehmen. Die Vergeltung Gott zu überlassen. Die V-Waffe eines Christen ist nicht Vergeltung, sondern Vergebung. Wenn ich jetzt hier weitermachen würde, kämen wir wieder zu dem, wo ich heute Morgen schon mal im Blick auf die Bitterkeit gesprochen habe. Hier bekommt die Frage, nicht, da steht ja, im Hebräerbrief 12, achtet darauf, dass nicht eine bittere Wurzel etwa wachse, Bitterkeit, und jemand die Gnade versäume. Jetzt kämen wir zu diesem Begriff der Gnade. Für viele ist im Umgang mit seelischen Verletzungen, ich sage das mal jetzt sehr ungeschützt, Gnade arg wenig. Weil Eigenartiges läuft ab, wo Bitterkeit im Herzen ist, aufgrund von Verletzungen. Da versucht man nicht selten aus Schießscharten heraus zu schießen. Da wird Bitterkeit nicht selten zur heimlichen, unheimlichen Waffe, nämlich auch um sich selbst zu strafen. Und wenn ich die Bitterkeit aus der Hand geben muss, dann habe ich ja gar nichts mehr. Deswegen wird die Gnade plötzlich, was ist denn Gnade, nicht? Bitterkeit kann ich wenigstens den anderen noch wehtun und mir auch. Das ist wenigstens noch ein Instrument. Muss ich aber die Bitterkeit aus der Hand legen? Das wird problematisch. Denn Gnade ist dann, ich trete alles ab. Ich trete alles ab an Jesus. Nicht ich bin der Abtreter, der Fußabtreter, das nicht, gell? Das ist falsche Demut. Man muss darüber sprechen. Aber ich trete die Vergeltung, die Rache, die drehe ich ab an den, der den Durchblick hat. Wenn ich bitter bin, fehlt mir sehr oft der Durchblick. Da bewegen mich ganz andere Gedanken. Das drehe ich ab an ihn. Aber sprechen drüber, das wollen wir. weil es geregelt werden muss. Und Gnade ist dann doch etwas, das der Herr da sagen hat. Ich vertraue dir, du kommst zurecht mit dem Herr. Jetzt kommen wir auch wieder auf diese andere Ebene. Sich verlassen, auf ihn verlassen, heißt aber nicht nichts tun. Es kann wirklich Situationen geben. Auch das zeigt ja die Bibel auf, wo es wirklich an mir ist, an meinem Bereich, aber es ist andere Bereich jetzt von Streiten, wo ich wirklich Frieden suche und der andere will es nicht. Aber das ist ein anderes Phänomen. Es sind gewiss noch andere Fragen da. Noch können Sie fragen. Bitte. Was kann man sagen, wenn jemand sagt, ich kann nicht an Jesus glauben oder an die Bibel, wenn man das nicht beweisen kann? Ja, das ist eine Grundsatzfrage. Im Grunde genommen ist es so ähnlich wie bei dem einen Punkt, wo ich über die Zweifel kurz gesprochen habe. Oder ich möchte mal so sagen, vielleicht ist das noch besser im Ansatz. Machen Sie sich zunächst einmal selbst frei von dem Druck, der vielleicht dadurch entsteht. Wir haben nicht die Aufgabe, irgendjemanden von Jesus zu überzeugen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Und wer sich das zur Aufgabe macht, pfuscht dem Heiligen Geist einen Kram. Unsere Aufgabe ist, den Herrn Jesus zu bezeugen. Nicht Menschen von ihm zu überzeugen. Das ist was völlig anderes. Und das kann schon so frei machen, wenn Sie wissen, ich muss mein Gegenüber überhaupt nicht überzeugen, sondern ich habe zu bezeugen in dem anderen Bild, ich sage das Wort, das Evangelium. Und nun ist die Frage, ist mein Gegenüber ein Gegenüber, das gerne mit mir diskutiert? Man kann sich durch Diskussion den Anspruch Jesu herrlich vom Hals halten. Und ist doch noch so fragend. Also ich muss mein Gegenüber, jetzt kommen wir wieder zu dem, wer ist mein Gegenüber? Muss wirklich rauskriegen ein Stückchen, wer ist mein Gegenüber? Hat mein Gegenüber echtes Interesse, Jesus kennenzulernen? Oder ist im Augenblick noch die Freude daran, Gedanken, Windungen mit mir auszutauschen über alles Mögliche und Unmögliche? Es könnte also sein, dass mein Gegenüber wirklich noch Informationen über Jesus braucht. Dann habe ich mich seinen Fragen zu stellen. Und so gut ich kann und weiß, auf diese Fragen einzugehen, heißt wieder, beschäftige dich selbst gut und ausführlich mit Gottes Wort, damit du Bescheid weißt. Denn es ist das Wort des Lebens. Beweg's in deinem Herzen. Mach Erfahrungen und dann kommt das mit diesem Bezeugen. Haben wir den Mut, Zeuge zu sein von dem, was Jesus in unserem Leben ist und getan hat? Und das ist ausgestreuter Same. Und dann müssen wir vielleicht mehr als bisher warten können, warten, passiv sein. Passion ist die höchste Aktivität. Unsere Passion, die Passion unseres Herrn und Heilandes ist die höchste Aktivität gewesen. Warten, warten ist nicht nichts tun. Und doch ist die Frage, nicht nur im echten Wartezimmer des Arztes, sondern auch im Wartezimmer unseres Gottes, ist die Frage, welche Gedanken wir pflegen. Auch wenn ich in einem Wartezimmer sitze und auf eine Diagnose warte, ist die Frage, welche Gedanken ich pflege. Und ähnlich ist das im Wartezimmer Gottes auch. Gebe ich jetzt dem Raum, was vielleicht fragend in mir auch hochkommt, oder sage ich, Herr, ich habe hier, soweit ich das bis heute kann, mein Bestes, mein Äußerstes getan. Jetzt ist es eigentlich deine Sache. Nicht der Bauer läuft ja auch nicht permanent raus auf das Feld und guckt, kommen die ersten Halme hoch. Der hat gesät und weiß, da ist ein Prinzip. Und wer von Ackerbau und Viehzucht keine Ahnung hat, der tut vielleicht noch mehr den Kopf schütteln, wenn da der Winter kommt und die Eis und alles und dass da im Frühjahr dann was rauskommt. Es ist ähnlich, dass ich Geduld habe, warten kann, wenn ich den Samen ausgestreut habe, dass es aufgeht. Oder, dass sie dann, wenn es ein, je nachdem, was es für ein Mensch ist, dass sie ermutigen und sagen, du, also lass uns jetzt mal aufhören zu diskutieren. Ich gebe dir den Rat, tu's doch jetzt mal. So wie im wissenschaftlichen Bereich auch, komm von der Formel zum Experiment. Wie ich das in diesen Tagen sagte, drüber zu streiten, ob Beten was nutzt oder nichts nutzt, das ist irgendwo, hat das eine Grenze. Dann muss man sagen, jetzt fang an zu beten. Nicht zu plappern. Nicht, da sagt der Herr, nicht zu plappern wie die Heiden da, wie so eine Gebetsmühle, das nicht. Sondern nimm doch diesen, und wie manches Mal, vielleicht sind auch einige unter uns, die das so sagen würden, dann habe ich gesagt, Herr Jesus, wenn du da bist, zeig dich mir, offenbare dich mir, zeig mir, dass du lebst. Und wer so ehrlich beginnt zu fragen, der wird erfahren, dass Jesus lebt. Also es hat etwas zu tun mit der Frage, wer ist mein Gegenüber? Ist das ein redlicher Zweifler? Ist das ein intellektueller Zweifler? Oder ich muss vielleicht auch fragen, ist sein Zweifeln von lauter Angst und Misstrauen geprägt? Dann muss ich auch ein Stückchen seine Biografie sehen. Wenn ein Mensch von lauter Misstrauen geprägt ist, ist es sehr schwer, zunächst einmal, weil er dieses Misstrauen auch auf Jesus überträgt. Weil er dann fragt, ist das wahr, was der da sagt? Manchmal merkt das vielleicht gar nicht. Man muss ihm helfen, dass er ein menschliches Verhaltensmuster, das er sich eingeübt hat, ohne dass er es merkt, überträgt auf seine Beziehung zu Jesus. Und indem ich ihm helfe dabei, das zu verstehen, kann ich ihm auch helfen, in eine neue Beziehung oder in eine erste tatsächliche Beziehung mit Jesus zu kommen. Aber vor allen Dingen zunächst mal frei machen von dem, ich müsste etwas leisten. Ich müsste überzeugen. Sondern Mut finden, das zu bezeugen. Und je ehrlicher sie es bezeugen, was Jesus ihnen ist, und nicht nur dogmatische Lehrsätze rüberbringen, umso eher nimmt man es ihnen ab. Und wenn man es ihnen nicht abnimmt, nicht ihren Glauben in Frage gestellt sehen, Es könnte schon trotzdem mal eine Frage sein, decke ich mit meinem Leben ab, was ich bezeuge? Also es kann auch sehr gut sein, dass der Herr mich, indem er mich zur Seelsorge an anderen ruft, mich plötzlich selbst in seine Seelsorge nimmt. Das erlebe ich in meinem Leben sehr oft. Plötzlich geht es zwischen ihm und mir gar nicht mehr zwischen anderen. Dass ich gefragt bin, wie ist das eigentlich mit dir? Hier gibt es heilsame Kausalitäten. Ich will das nicht als Gesetz hinstellen, aber sie sind heilsam und hilfreich. Wer Seelsorge übt, sollte nicht nur beim Vater im Himmel in der Seelsorge sein, sondern auch bei Menschen. Es bewahrt ihn vor vielem. Er bleibt barmherzig. Er tut sich auch innerlich nicht erheben über den anderen. Selbst im Geiste schlägt er nicht die Hände über dem Kopf zusammen, weil er weiß, zu was er alles fähig ist. Muss man nicht immer sagen, zu was man alles fähig ist, aber er weiß es. Also hier gibt es Kausalitäten und nicht jetzt als Trost, aber das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Wir tun unseren Dienst im Machtbereich des Bösen. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Den einen das Evangelium eine Torheit, den anderen ein Ärgernis. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und damit habe ich auch zu kämpfen. Also vielleicht auch noch einmal viel realistischer seinen Botschafterdienst. Ganz gleich, ob mit Worten oder mit Taten, seinen Botschafterdienst noch einmal ganz ernst so sehen, dass ich eigentlich im Widerstreit stehe zu einem anderen Geist, dadurch, dass der Geist Gottes in mir Wohnung genommen hat. Aber froh sein darüber, dass er der Sieger ist. Noch? Ja, bitte. Ja. Die Verheißung gilt zunächst einmal tatsächlich für alle. Das ist so ähnlich, wie wir in diesen Tagen, ich meine, es war hier, ich kann mich jetzt täuschen, weil ich andere Veranstaltungen hinter mir habe, wo wir über Engel gesprochen haben. War das hier gewesen? Ja, war es doch dann hier. Das ist also so ganz ähnlich. Ja, wo die Schwester hat es erzählt, von diesem Schwester und Bruder, von dem verletzt, von dem krank geworden und gestorben sein, das war das. Gilt schon grundsätzlich. Nur dürfen wir jetzt, das ist ja so ganz ähnlich mit der Frage, wenn man an Jugoslawien denkt oder sonst mit den Kriegen und all dergleichen, da müssen wir uns sehr, sehr deutlich machen, dass Gott uns Verantwortung übertragen hat. Und ich darf Gott nicht verantwortlich machen für das, wo ich Verantwortung, seine Menschen, Verantwortung haben. Wenn also in einem Gebiet wir im Wohlstand ertrinken und im anderen Gebiet hungert man, dann ist das nicht Gottes Angelegenheit, sondern es ist das unverantwortliche Verhalten von Menschen. Und deswegen werden Menschen beauftragt, dieses unverantwortliche Verhalten, das gehört in den Missionsbefehl mit hinein, zu verändern. Aber wir leben in diesem Machtbereich des Bösen. Wir sind in der Auseinandersetzung mit dem Bösen. Wir haben Land einzunehmen. Und das sind diese Spannungsfelder, dass es richtig ist, dass er sagt, ich sorge für euch. Aber umzusetzen, deswegen heißt es ja, Macht zu Jüngern, bringt Menschen in meinen Machtbereich, in meinen Einflussbereich, dass sie beginnen, meine Ordnungen, meine Gebote zu halten. Das ist eine weite, nicht nur eine seelisch-seelsorgerliche, geistliche Dimension, sondern, wie ich schon angesprochen habe in diesen Tagen, auch eine soziologische und eine diakonische. Und dass wir auf diesem Weg des Umsetzens dieses Missionsbefehls auch Schiffbruch erleiden, weil wir zu kämpfen haben, nicht nur mit Fleisch und Blut, sondern auch mit anderen Mächten, das ist richtig. Und nun darf ich, und das ist ein Stück Begrenzung auch unseres Verstehens und unseres Verstandes, wir, der Jude hat es manchmal schon ein bisschen einfacher, wir denken in den Abschnitten von gestern, heute und morgen, der Jude denkt ganz umfassend, deswegen kann er das Wort viel besser verstehen, Jesus Christus gestern, heute und derselbe in Ewigkeit, kann er viel besser verstehen, wie wir oft, wir teilen oft auf. So denkt er nicht. Deswegen dürfen wir auch nicht denken im Blick auf die Frage, dass diese unsere Zeit, diesen unserem Zeitraster, wir dürfen in den Etappen tatsächlich nicht die Ewigkeit, auf die es zugeht. Das ist nicht das Leben. Nicht im Sinne von Vertrösten, ich muss alles einsetzen. Das ist Spannung, wir möchten Harmonie. Das ist Spannung, die ich auszuhalten habe, wenn Luther einmal sagt, und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute mein Apfelbäumchen noch pflanzen. Das ist Spannung, die wir auszuhalten haben. Aber wir dürfen nicht Gott den schwarzen Peter zuschieben. Das wird ja oft gesagt, aber er könnte doch, wenn er allwissend, allmächtig ist. Nein, unseren Teil haben wir beizutragen. Und das beginnt schon in unserem kleinen Bereich. Wo wir leben, tue ich denn da schon das, was ich eigentlich zu tun hätte? Es beginnt schon mit unserem Teilen. Nicht nur von Geld, nicht nur von Wohnraum. Wie viele haben ein großes Einfamilienhaus? Brauchen die Zimmer gar nicht. Nicht? Man ist so individualistisch geworden. Da geht es einem plötzlich selbst an die Jacke. Wird es problematisch. Es könnte ja auch jemand beginnen, tatsächlich zu sagen, gut, ich verzichte nicht, um schlanker zu werden, sondern ich verzichte einmal in der Woche auf eine Mahlzeit, dieses Geld sammle ich, lege ich zusammen, dann wird einem Kind in Indien bereits, so beginnt es, mit dem kleinen Stein, der da hineinfällt. Nur aus dem Kleinen kommt das Große. Sie wollten aber nachfragen. Ja. Ich verstehe Sie besser. Danke, dass Sie mir Nachhilfeunterricht gegeben haben. Das ist ein gutes Beispiel, was wir jetzt hier machen, sich verständlich machen, um verstanden zu werden. Danke. Das ist nicht ganz so einfach. Ich habe darauf auch keine Patentantwort. Ich will mal versuchen, von verschiedenen Richtungen aus darauf zu antworten. Es kann tatsächlich sein,
Aber es hängt auch wieder mit der Persönlichkeitsstruktur. Es kann sein, dass ich mich fragen muss, habe ich genug gelernt für meine Prüfung? Es kann ja auch sehr gut sein, je nachdem, was ich für ein Gottesbild habe, dass ich meine, mein Herr trägt mich schon durch. Und es könnte sogar sein, dass es eine Phase gab, wo mir das Lernen des Stoffes einfacher war und ich der Täuschung anheimfalle, weil in den ersten Semestern das Lernen des Stoffes für mich einfacher war, dass ich auch in den nächsten Semestern nicht mehr Zeit investiere, wo ich eigentlich mehr Zeit investieren müsste, weil der Stoff einfach nicht mehr so wie in den ersten drei Semestern in meinen Kopf hineingeht. Ich aber denke, weil es am Anfang so leicht war, kann ich diesen Schludrian so durchziehen. Du mal verschiedene Sachen jetzt einfach aufzeigen. Da kann ich Gott nicht die Schuld zuschieben, da hätte ich mehr lernen müssen. Da könnte ich auch sein, dass ich mich getäuscht habe. Es könnte aber auch sein, dass tatsächlich ich in einen Bereich hineingekommen bin, wo ich überfordert bin, wo ich tatsächlich eine Lektion zu lernen habe, die schwer ist, die vielleicht in der Tiefe so tief ist, dass es heißt, deine Persönlichkeit, der Wert deiner Persönlichkeit hängt nicht von deiner Leistung ab. Ich erlebe es im Augenblick in der Begleitung eines jungen Mannes, der zum dritten Mal eine Prüfung gemacht hat und durchgefallen ist. Er kann nicht zum vierten Mal diese Prüfung machen, aus der Traum. Lassen wir jetzt mal ganz auf der Seite, hat er genug gelernt, war er nicht in der Lage, mehr noch in sein Gedächtnis aufzunehmen, als was gefordert wird, oder haben die Professoren die Prüfungsmodus noch höher gehoben, um noch mehr eine höhere Durchfallquote zu haben. Lassen wir das alles mal auf der Seite. Ihm muss ich nun helfen, dass er tatsächlich nicht an seinem Gott irre wird, denn er hat gerungen, auch im Gebet, neben seinem Lernen. Und es könnte sein, so gibt es das oft in meinem Leben, dass ich erst rückblickend sehe, du schreibst auch auf krummen Linien gerade. Deswegen kann ich Ihnen auf diese Frage keine Patentantwort geben, aber ich würde Ihnen Mut machen, sich einem Menschen Ihres Vertrauens anzuvertrauen, dass Sie miteinander in diesen Fragen oder wenn ein anderer sich Ihnen im Blick auf diese Frage anvertraut hat, bleiben Sie bei ihm, kneifen Sie nicht. Dass man miteinander durchdenkt, miteinander durchbetet, fragt, was könnte es sein, aber auch so ehrlich sich selbst gegenüber ist. Habe ich das meine wirklich getan? Aber hier haben, wie gesagt, Persönlichkeitsstrukturen spielen eine Rolle. Und ich darf dann auch nicht vergleichen. Es gibt Menschen, die gehen beim Lernen einfacher, schneller Dinge in den Kopf und der andere sitzt sogar bis Mitternacht oder hat es trotzdem nicht im Kopf. Dass hier also Spannungsfelder sind, auch die man sehen muss, Verheißung, und das ist jetzt eigentlich, sagen wir mal, das Innerste der Antwort, Verheißung, dass Gott bei Ihnen bleibt, gilt, auch wenn Sie versagt haben, in Ihren Augen. Oder der, jetzt gehen wir mal weg von Ihnen, um das Problem, um das es geht. Verheißung gilt, der Herr geht nicht weg von Ihnen. Nur geht es jetzt darum, um ein Aufarbeiten Ihrer Erwartungen, Ihrer Enttäuschung, Ihrer Zukunftsfragen. Aber weg geht er nicht von Ihnen. Deswegen auch dieses, dass er Sorge um sie trägt. Nur wir müssen hier lernen, Sorge um mich tragen heißt nicht, um jetzt Bonhoeffer von vorhin noch mal zu zitieren, Gott erfüllt alle meine Wünsche. Da kann es sein, dass wir in unserem Gotteswill Probleme haben. Dass wir eine Gebetsvorstellung haben, als sei unser Vater im Himmel ein Automat. Ich tue jetzt überzeichnen. Gebet rein, Erhörung raus. Nein, da können Krisen zu, wie unser Thema ja in dieser Woche heißt, zu reifen Zeiten unseres Lebens werden. Und da ist es ganz, ganz wesentlich, jetzt springe ich zu Asaf zurück, diese Passage nachvollziehen zu können, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet oder wenn alles schief gelaufen ist. Bist du dennoch Gott meines Herzens Trost und mein Teil. Du hältst mich fest, ich bleibe bei dir, aber nun brauchen sie, oder worum immer, um wen es geht, einen oder es ist gut, wenn sie einen seelsorgerlichen Menschen haben, mit dem sie offen über die Konflikte sprechen können, wo man miteinander betet, miteinander nachdenkt, welch ein Weg. Das ist Spannung, die aber fruchtbar werden kann. Aber die Verheißung gilt. Gott bleibt bei ihnen. Auch wenn das Gebet nicht so erhört ist, wie ich es von ihm erbeten habe und gewünscht habe, dann gilt das Fragen, Herr, was willst du mir sagen? Und dann kann es sein, dass es eine Ernüchterung wirklich ist, ich hätte mehr lernen müssen. Es kann aber auch sein, ich habe mein Äußerstes gegeben. Ich habe mich total, vielleicht sogar überfordert. Und es hat doch nicht hingehauen. Dann begleitend tatsächlich aufbauen, fragen, frage nach anderen Wegen, wo willst du mich gebrauchen, was soll ich daraus lernen? Und es wird Antwort daraus reifen. Das sage ich jetzt einfach mal so grundsätzlich. Es ist 18 Uhr vorbei. Wir verabschieden uns von Ihnen. So Gott will, bin ich in 2 Jahren wieder hier. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie Gottes Nähe erleben auf Ihren Wegen.